Dietike, Vielfalt, Kultur. Der Podcast mit Geschichten aus Dietike mit Helene Arnett.
Mein heutiger Gast ist Marianna Weber. Es freut mich sehr, dass du bei uns bist. Marianna Weber ist Frau und jetzt die Witwe von Bruno Weber, der in diesem Jahr 90 geworden wäre. Und er ist am 10. April 1931 in Dietike geboren worden, und zwar an der Bühlstrasse. An seinem Haus sieht man, an seinem Geburtshaus sieht man das immer noch, wenn man genau hinschaut. Dort hat es auch so einen, es ist glaube ich ein Wasserkennel, wo er gemacht hat. Das ist so ein Zeichen, dass er da war. Er ist vor 10 Jahren gestorben. Und das ist die Gelegenheit, heute über ihn und über sein Werk zu reden. Und zwar mit der Person, die ihm so nah war wie niemand sonst auf der Welt. Hallo Marianna.
Hallo Helen, danke für die Einladung.
Wir fangen gerade mal ganz am Anfang an. Wie hast du den Bruno kennengelernt?
In der Krone in Dietike. Ah. Und zwar bin ich mit der Freundin da gewesen. Die hat gesagt, die drinnen ist sitzt der Künstler Bruno Weber. Sie war schon eingeladen gewesen im Atelier. Und ich, obwohl ich ihn mich sehr schüch empfunden habe und war, bin zu ihm gegangen und gefunden, das will ich auch. Ich will sehen, wie er, was er malt. Und wir haben einen Termin abgemacht.
Du bist damals noch ganz jung gewesen. Hm?
19.
19, das ist also 1965 gewesen, ist das richtig?
Genau.
Was hat es denn dort oben schon gegeben, wo du ihn hast können besuchen?
Da ist das Atelier gestanden und die ersten Säulen mit den Frauenfiguren und Männerfiguren. Ja. Weniger Männer, aber sehr viele so Charaktere, die traurig, die heiter, die böse.
Wo man heute noch sieht, oben?
Ja, genau.
Eine stellt, glaube ich, unterdessen sogar dich dar, gell?
Ja, das stimmt.
Aber das ist, die ist dann später dazugekommen.
Ja, die ist noch nicht bei der ersten gewesen. Nein, nein.
Das ist also 55 Jahre her. Und seither ist dort oben ein ganzer Park entstanden, wo jährlich 20'000 Besucherinnen und Besucher anzieht. Die Besucher kommen wegen dem Werk. Bei uns hört man manchmal fast ein bisschen mehr noch von Streit, was es hier oben gibt. Marianne und ich haben miteinander abgemacht, dass ich kurz zusammenfasse, was der Stand der Dinge ist oben, und dass wir dann aber nachher lieber auch über das Werk reden. Im Moment ist es also so, 4/5 vom Park gehören der Marianne Weber. Und sie wird unterstützt vom Verein Freunde Bruno Weber Park. Und 1/5 vom Park, der Wassergarten, der gehört der Bruno Weber Stiftung, wo 1990 von Bruno, von der Marianna und von der Heidi Weber, die Heidi Weber ist die vom Le Corbusier aus Zürich, gegründet worden ist. Marianna hat jetzt aber keinen Einsitz mehr in dieser Stiftung seit ein paar Jahren. Und das seltsame Konstrukt ist nötig geworden, weil der Kanton Aargau Geld für den Wasserpark gesprochen hat, aus dem Lotteriefonds, unter der Bedingung, dass das nicht an einer Privatperson gehört. Darum hat man das der Stiftung eigentlich überschrieben. Darum hat die Stiftung den Park jetzt im Besitz. Zwischen diesen beiden Parteien ist der Haussegen schiefgelegen, und vor einem Jahr etwa hat die Stiftung Konkurs angemeldet. Wenn eine Stiftung Konkurs anmeldet, tut sie sich automatisch auflösen. Und voraussichtlich Ende Herbst, wir haben jetzt 2021, wird der Wassergarten versteigert. Und jetzt gibt es noch etwas Zweites. Marianna Weber möchte gerne, dass der Park unter Schutz gestellt wird. Und jetzt ist wiederum der Kanton Aargau, der sagt, das geht nur, wenn das Ganze nur ein Eigentümer oder eine Eigentümerin hat. Das heisst, sie muss den Park eigentlich können zurückholen. Also der Wassergarten. Jetzt, Marianna, das kostet ziemlich viel Geld. Hast denn du so einen Haufen Geld?
Nein, das ist nicht vorhanden, weil wir immer wieder unsere Gelder investiert haben ins Bauen. Das ist auch mit Grossaufträgen so gelaufen. Wir haben jetzt eine Stiftung, die an und für sich immer wieder für so, in so Fällen hilft. Und ich hoffe, dass das dir schafft, dass das dir vom Konkursamt könnt dann ersteigern. Zum Glück sind es nur Gläubige,
die dürfen mitsteigern.
Ja. Und die zweite Chance wäre, ja, Lösung B, wäre Crowdfunding. Und da hoffen wir, und es sind wirklich viele Menschen, die den Park gerne würden unterstützen. Und da hoffen wir, dass wir dann die Summe zusammenbrechen. Mhm.
Und dass du nachher die Unterschutzstellung kannst in die Wege leiten kannst.
Ja, dass nochmal eine Stiftung gegründet wird für das Gesamte.
Ja, gut. Damit hätten wir mal den Stand der Dinge und wir hoffen wirklich, dass das auf einen guten Weg kommt, weil es ist auch für die Dicke etwas ganz Spezielles. Und ich würde jetzt gerade vorschlagen, dass du uns auf einen Spaziergang durch deinen Park, durch euren Park mitnimmst. Und zwar gehen wir nicht chronologisch vor, sondern wir fangen am besten dort an, wo die Besucher ankommen, und erzähl uns doch einfach, was deine Erinnerungen sind, was die Sachen sind, die Bruno damit verbunden hat. So lernen wir den Park und auch das, was dahinter steckt, ein bisschen neu kennen. Also anfangen tun wir bei der Hirschallee. Dort kommt man durch das Vogeltor durch und dann ist man in eurem Park. Die Hirschallee also.
Die Hirschallee, der erste Hirsch rechts, das ist einer noch vom Uetliberg, ist in Beton. Dann sieht man gerade den Unterschied zu Kunststoff von der nächsten, die allerdings wegen dem Gewicht aus Polyester gemacht worden sind und heute noch robust, würde ich sagen. Das sind Beleuchtungskörper im Schweizer Pavillon.
In Sevilla?
In Sevilla 1992 bei der Weltausstellung. Ja.
Also wie die Lüftung, was sind die gewesen?
Beleuchtung.
Ach, Beleuchtung, Entschuldigung, hatte ich falsch verstanden. Beleuchtungskörper, ja. Genau. Das sind sie ja auf dem Uetliberg oben auch, oder?
Sind sie auch und bei uns auch.
Ja, genau. Also das ist so eine schöne, da kann man in der Nacht, ist es auch besonders schön, wenn man dort hochläuft und bei diesen Hirschen vorbei. Und dann kommt man.
Dann befindet man sich auf dem Theaterplatz, am Fuße der Eule. Mhm. Die Eule, die ist etwa 23 Meter hoch und eine Auftragsarbeit, also es gibt nur einen Abguss von dieser Eule, das ist die Stadt in Wien am Karlsplatz mit einer Hauptstrasse an der Technischen Universitätsbibliothek als Eckfigur.
Ja.
Ist ein Auftrag von der Stadt Wien. Mhm. Und der Bruno hat sie, die bei uns steht, liegend positiv modelliert. Zwei Mitarbeiter und ich haben die Kunststoffformen gemacht, Negativformen, 65 Formteile, die nach Wien sind. Und etappenweise ist sie dann gegossen worden, weil das Gebäude ist auch im Bau war. Und so hat man es können mitziehen quasi in die Höhe.
Also es ist auch von unten nach oben gebaut worden.
So ist es.
Und es ist ja am Ecken von dem Haus und von sehr prominent an dem Karlsplatz sieht man die Eule.
Das stimmt. Wenn man bei der U-Bahn bei der einen rausgeht, bei der Hauptstrasse, hat man sie wie gerahmt vor sich.
Ja. Gut, jetzt stehen wir aber bei euch im Park und schauen da die Eulen rauf. Dort hast du mitgeholfen, dem Fall, bei dieser Eule, oder?
Ja, bei dieser Eule. Negativformen. Wir haben zwar gesagt, nie mehr mit Polyester etwas, alle drei, aber es war intensive Arbeit und spannende. Die Eule steht beim Theaterplatz. Das ist ein spezieller Platz mit der Weise zum einen.
Das sind als die Stühle?
Sitz, ja, als Sitzgelegenheit. Und wie sollte man das bezeichnen? Bruno hat gefunden, mit sehr viel Fantasie sieht man schon, dass er und ich das sind, zwei Zuschauer quasi auf dem Theaterplatz. Also wenn auch jemand allein dort Theater spielen würde, hat er betrachtet.
Also dort hat man auch zu Corona-Zeiten immer Zuschauer gehabt.
Das ist ein guter Übergang.
Und dann kommt man zum Tor.
Dann kommt man zum Tag- und Nacht-Tor. Das ist die erste grosse Skulptur, die entstanden ist, die der Bruno gemacht hat. Und ich bin die einzige Mitarbeiterin noch gewesen, zu dieser Zeit.
Was war denn deine Arbeit dabei?
Kommt schon mal das Lehm aufbereiten. Also Lehm ist bei uns eigentlich eine Goldgrube. An manchem Ort, wo man grabt, kommt man zu Lehm. Und zwar gutem Lehm zum Arbeiten.
Also Lehm, bei euch heisst bei euch im Park?
Im Park.
Also ihr konntet den Lehm aus dem eigenen Park nehmen?
Genau, und das war toll, gewesen, weil es hat Mengen gebraucht.
Aber auch ein bisschen anstrengend. Hm?
Das auch. Also graben habe ich es nicht, aber aufbereitet, dass er die richtige Konsistenz hat, dann setze ich Stein, setze. Bruno war immer der, der die Form gegeben hat. Mhm. Bei allen Skulpturen. Und da braucht es einige Mitarbeit, kann man einiges abgeben. Mhm. Ja, das sind dann die Steine, das ist Betonstampfen. Mhm. Wir haben noch tolle Bilder. So mit dem Gerüst und dann am Betonstampfen.
Also von das Hand? Der, also,
ja, wir haben keinen Vibrator gehabt.
Also das haben wir richtig so mit...
Der Bruno hat den Beton angemacht, mit der Garette raufgefahren, eingelegt in die Negativform. Ja. Und die Negativform sieht aus, wie man sich den Osterhasenformen, wie die aussehen. Es muss genau innen das geformt sein, was man nachher sieht, positiv sieht. Mhm.
Mhm. Und dann füllt man von oben den Das ist in dem Fall der Lehm, also das Tor ist aus dem Lehm, aus dem Park, das füllt man nachher ein?
Nur Meter um Meter. Man fängt von unten an, zuerst einmal das Fundament bei grösseren Skulpturen, dann kommt Schalig, das heisst eine Holzkiste, kann man sich vorstellen, und innen an dieser Brettenwand dreht man den Lehm auf, sodass man kann, wie, ich sage wieder Osterhasenform, Formen. Die Form geben, was es braucht. Und zwar Armlänge. Mhm. Also der Bruno so gut, dass, so weit, dass er gut hat. Aber mögen, so hoch ist die Schale geworden. Mhm. Ungefähr einen Meter, nicht ganz. Dann wird armiert, betoniert, dann gießt man den Beton. Dann geht man 2. Meter rauf. Wieder das Prozedere von Lehm auftragen, in dem innen, wo man die Form geben kann. Armieren, betonieren. Und das ist bis zu oberst, ist das immer wieder unter Bretter und unter Balken dann, wenn es höher wird. Man sieht nicht, was man vorher geschafft hat. Bis zum Schluss. Dann fliegen die Balken, Bretter, Lehmmöcke, die fallen meistens vor dem Selberen weg. Und man sieht, ist es wie auf der Zeichnung oder nicht.
Das ist dann ein Wahnsinns-Augenblick, wenn das so weit
ist. Das ist wie eine Geburt, kann man sagen. Ja, ein bisschen. Und Bruno hat sehr viel auf dem Papier geändert. Es ist manchmal lang gegangen, bis für ihn gestimmt hat, die Figur. Aber wenn er es ausgeführt hat, dann hat er es exakt vermessen, damit er nicht auf die Nase fällt. Mhm. Eben Nase zum Beispiel, die gegen aussen geht, muss man gegen innen modellieren.
Ja, genau. Jetzt muss ich noch mal nachfragen. Also die Osterhasenform, die du sagst, ist das jetzt das, was du sagst, hat er aus Lehm gemacht? In genau. Das sind also nicht die Teile, die man neu auf dem Park sonst sieht, sondern er hat in dieser Kiste, in dieser Schalung, hat er aus Lehm die Form gemacht und dann hat die müssen trocknen.
Die hat nur die richtige Konsistenz haben, nicht zu flutterig sein.
Ja.
Genau. Es ist eine verlorene Form.
Ja, genau.
Im Gegensatz zum Osterhas. Ja. Beim Osterhas entsteht zuerst das Positiv.
Ja.
Dann macht man die Negativform, die wir auch im Park haben.
Ja.
Wenn das Positiv schon da ist, dann kann man das Negativ machen.
Also es ist ja wahnsinnig aufwendig. Und da, also dann muss er von oben, muss er die Form gestalten, sozusagen praktisch vom Kopf. Er muss
immer so das Meter um Meter oder 8 Zentimeter.
Genau.
Exakt. Und bei dem doppelgesichtigen Tor, zwei Gesichter in einem Arbeitsgang.
Genau.
Das Rechte ist anders als das Linke.
Ja. Wie es ja eben Tag
also
und Nacht
muss sein. Es macht so schnell nach. Aber erst auf diese Art zu arbeiten kommen, im Kunstgewerbeschule weiss man, da macht man positiv, zum Beispiel ein Gipsmodell, Skulptur, dann das Negativ, das haben wir immer noch im Keller unten vom ersten. Skulptur, das ist übrigens die einzige, die dreimal den Kopf gewechselt hat.
Und wieso das?
Alle 10 Jahre. Eigen. Das erste war ein Dinosaurier entworfen. Er hat den Kopf aber nicht gemacht. Es hat ihm nicht so ganz gepasst. Okay, der Leib. Und dann hat er das gegossen, der Leib.
Ja.
Und gesagt, das ist ein Weg zu viel. Also zuerst das Positiv machen, das Negativ und dann können gießen.
Ja.
Nein, ich will es negativ machen und können gießen.
Und
das Gute daran ist, auf die andere Art und Weise hätte die grossen Skulpturen nicht machen können. Niemals. Stell dir vor, man ist das doppelgesichtige Tor zuerst in Gipsform und das Negativ. Es ging nicht. Es ging einfach nicht.
Das hat ihm erst die Möglichkeit dann eröffnet.
So ist es. Für die grossen Skulpturen in Beton.
Genau. Kannst du noch dich erinnern, wie lange er jetzt zum Beispiel an dem Eingangstor, also sind das Wochen?
Nein, das sind schon ein paar Monate.
Wo er daran gearbeitet hat? Erst wenn er, also wo es entworfen und alles war, also das reine Fertige?
Ja. Also was ich relativ genau weiss, ist vom Zeus, von dem geflügelten Stier,
dass das etwa drei Monate war. Okay, und das ist viel, das ist kleiner und auch weniger kompliziert von der Form.
So ist es.
Ja. Gut, aber dann gehen wir jetzt gerade weiter. Jetzt kommt die rechts euer Haus. Also zuerst das Atelier und dann das Haus. Das schauen wir am Schluss an. Weil vielleicht gibt es dort dann noch einen Kaffee. Ein virtuellen. Das heisst, jetzt kommen wir zu dieser Schlangenskulptur. Es kommt dann hinten ein Weiher. Hin und wieder hat es noch ein paar Pfauen, die dort rumrennen. Und dann kommt die erste grosse Schlange.
Beim Hausteich, genau. Das ist die sehr farbige Schlange. Bruck. Sie hat Stege drin, man ist 40 Jahre drüber gelaufen, ohne Unfall.
Und jetzt darf man nicht mehr drüber?
Versicherungen haben andere Normen rausgegeben und da ist das Gelände nicht mehr normgerecht.
Ja,
jetzt
müsste ein grösseres Gelände machen. Ja.
Das erhöhen, es würde einfach wehtun.
Ja, das geht nicht.
Das ist es. Die ist als Bruck über von einem Ufer zum anderen entstanden, von der Idee her. Und später hat dem Bruno jemand gesagt, Goethe hat doch auch im Märchen, wir haben es nicht gewusst, allerdings eine goldige Schlange von einer Seite auf die andere, von einem Ufer zum anderen. Bruno hat gefunden, wie schön, dass andere grosse Geister auch so die Idee. Ich Idee habe wie andere grosse Geister. So.
Ja. Das ist, wann ist die ungefähr entstanden? Das ist auch eine frühe Skulptur. Die ist auch im 72 entstanden. Also das war ein Schaffensjahr, wo richtig etwas passiert ist dort oben.
Allerdings sind inzwischen drinnen im Oktober unsere Zwillinge auf die Welt gekommen.
Es ist also auch sonst etwas passiert dort oben.
Ja. Und bei der Schlangenbrücke, da ist dann der erste Mitarbeiter gekommen, der Fabio, der lange Zeit in Indien war. Vielleicht ist bei uns dann auch der Schwarm dann dafür gekommen. Tablar, Sitar gespielt hat, sein Freund Tablar.
Ja.
Das war ganz eine spezielle Zeit auch.
Ja, das glaube ich. Und dann haben die, also er hat geholfen und Bruno ist zur Hand gegangen.
Dann ist er der erste Mitarbeiter und ab dem hat es dann immer wieder, je nach finanziellen Möglichkeiten, eine, zwei, bei der Doppelhund Da waren es 3, 4.
Ja, die wir angestellt haben.
Genau.
Und du hast in dieser Zeit noch ein bisschen etwas anderes zu tun gehabt. Du hast 2 Mädchen bekommen.
So ist es.
Mireille und Rebecca.
Ja.
Und was war denn der Bruno für einen Vater gewesen?
Sehr, ja, ich habe gestaunt. Er hat mir zur Nacht am Anfang die Babys gewickelt, weil ich einfach zum Teil wirklich müde war. Später dann ist er zum Beispiel auch bei den Skulpturen, hat er die Schlangenbrücke, also die Schlangenrutschbahn, haben wir dann miteinander im Atelier gemacht. Also
das ist die nächste, die kleine Schlange,
genau,
im hinteren Teil des Weihers.
Und angefangen, Spielplatzskulpturen machen.
Die hat er also für seine Töchter gemacht?
Genau, etwas wie eine Babystube mit ganz speziellen Möbeln, die es natürlich nie haben dürfen anlangen. Es ist wie bei Puppensammlerinnen.
Aber er hat sie einbezogen in seine Arbeit, hat auch Interesse gehabt, der Kind.
Auf jeden Fall.
Mhm. Jetzt sind wir also schon einen Schritt weiter bei der Schlangenrutschbahn, die man wahrscheinlich auch nicht brauchen
mehr. Nicht mehr. Ja. Nein, sie ist jetzt so als wichtiges Objekt auch, wichtige Skulptur in dem Hausweiher, weil wenn man gleich hinschaut, die kleine Brücke, vorne die grosse, das verlängert den Blick quasi, mhm. Das verlängert die Anlage, nicht den Blick.
Ja, ja, es tut so wie Perspektiven verstärken, weil so die Kleine dahinter ist. Es ist ein ganz bezaubernder Anblick dort oben. Mhm. Und dann gehen wir nochmal einen Schritt weiter und dann kommt nochmal ein spezielles Wesen, das viel mit Tätigkeit zu tun hat, der Delfin.
Das stimmt. Das hat viel mit Dietiken zu tun. Der war geplant auf dem Dietiken-Killenplatz. Und ja, da hat der Bruno schon ein Gegner, einige Gegner gehabt. Die einen haben es sogar gesagt, und das finde ich ganz speziell. Also ein Delfin, das geht überhaupt nicht bei den Killen zu. Und der Bruno sagt, Jesus hat einen Fisch in Sand gezeichnet, als Christus, als Christsymbol. Mhm. Mhm. Ja, da haben wir einfach erfahren, die Menschen, die dagegen sind, gehen stimmen. Das ist auch wahrscheinlich bei anderen Abstimmungen. Und die, die dafür sind, die haben das Gefühl gehabt, und vor allem viele Junge, weil es im Tagesanzeiger war und so weiter. Man hat von dem Projekt geredet. Obwohl, uns haben dann Freunde gewarnt, das tut niederwecken. Item. Die haben dann gesagt, nein, wir sind nicht stimmen, wir haben doch gedacht, das kommt.
Ja. Das war im 89, im Mai. Und man muss vielleicht sagen, der Bruno hat einen Wettbewerb gewonnen. Mhm. Die Idee wäre, dass es in der Mitte vom Killenplatz, das wäre also dort, wo jetzt der lange Brunnen ist, hat es den Delfin gegeben, der selber Wasser gespäht hat. Aus dem Schwanz raus ist es
Wasserspiel.
Und rundum hat es wie auf dem Platz wie gezeichnete Wellen gehabt, wo dann auch, es war sehr raffiniert, gewesen, an den Mauern zurückgekommen wären. Und die Idee hat zumindest die Jury total überzeugt, aber es hat eine Volksabstimmung gebraucht. Und man hat dazu mal so einen kleinen so einen Delfin hat man gemacht auf dem Killenplatz, damit die Leute gewusst haben, um was es geht. Und es ist ehrlich gesagt ein ziemlich deutliches Resultat von den Leuten. Es ist einfach abgelehnt worden. Und der Kleine, der Delfin, den man dort unten gemacht hat, sozusagen als Werbeträger, der steht jetzt bei euch oben, dort am Weg.
Genau. Der Bruno hat ja die ganze Platzgestaltung weitergedacht gehabt, also dass man dann den Boden auch mosaikartig macht, dass Container und Telefonkabinen ganz speziell wären.
Es hat ganz anders ausgesehen als jetzt. Man kann dem so nachtrauern oder man kann sagen, es ist, ja. Das ist jetzt einfach so. Also so. Es wäre eine ganz andere Formensprache gewesen als jetzt.
Aber man weiss, bei so etwas ist Vorsicht geboten. Das heisst, man muss die Leute motivieren, die dafür sind.
Dass sie auch gehen. Ja. Und nicht nur Gegner überzeugen. Ja.
So ist es. Ja. So ist es.
Also das ist, dort oben sieht er übrigens wunderbar schön aus und es ist ihm ganz sicher wohl, dem Delfin, dort oben.
Da haben unsere Töchter noch sehr viel mitgeschafft, bei den Mosaikarbeiten.
Ja.
Ja.
Genau.
Es ist auch gebig. Ist dort, auch gut. Wirklich wunderbar, dem Platz.
Und jetzt gehen wir die Stege drauf, am Delfin vorbei und dann kommen wir zu einem sehr seltsamen Gesell, einem Älpler. Mit dem kann man sogar Musik machen.
Bevor man bei dem steht, gibt es rechts noch fast zu übersehen, aber er ist über einen Meter gross, ein Wurm. Ein Denkmal an den Wurm. Der Wurm haben unsere Kinder dann Otto getauft. Das war der Wurm Otto für sie. Und für den Bruno ist das so die Verbindung mit der Natur, sehr mit den Bäumen. Er hat ab und zu gefragt, ihm ist wichtig gewesen, wo er seine Skulpturen platziert, also Kunst und Natur, das ist ihm wichtig gewesen, dass es in eine Stimmung zusammenkommt.
Und der Wurm schaut praktisch zum Boden aus, zum Schauen, ob alles mit rechten Dingen zu und her geht.
So ist es und das ist fast 50 Jahre alt, wo noch niemand einen Wurm Achtung entgegengebracht hat. Mhm. Heute weiss man, was für ein spezielles Tier das auch ist.
Genau.
Ja, und dann kommt der Älpler, der an der Ausstellung in Sevilla war.
Auf der 1992,
ja. Ja, auf den Stegen. Und noch ein Frosch hat es gegeben, der auch ein Alphorn in sich hat. Bei dem hat man können beim Bein reinblasen.
Beim Frosch.
Und beim Älpler kann man beim Zopf von dem Älpler reinblasen.
Und bringst du einen Ton raus?
Halb. Manchmal geht es nicht. Aber Kinder können das am besten.
Lustig. Aber man darf also, wenn man dort vorbeigeht, darf man versuchen, ob man das Alphorn zum Blasen bringt.
Das darf man. Und das ist spezielle Skulptur, so ein bisschen im Gegensatz zu dem, was zum Thema war,
Das Swiss nicht existbar. Also die Schweiz gibt es nicht.
Genau, und der Bruno hat da bei dem Alpler oder Sen Sennenkäppli aufgesetzt, also auch als Skulptur integriert mit dem Schweizer Kreuz. Also so das Gegenpol quasi.
Genau. Das hat man ja damals gross diskutiert. Dabei ist ja der Inhalt ist auch gewesen, es gibt nicht nur eine Schweiz, sondern wir sind viele Schweizer. Das war eigentlich eine schöne Idee gewesen. Aber es hat viele Leute gegeben, die gefunden haben, ja, das ist wieder so Künstler links und so. Und Bruno hat sich da sozusagen so ein bisschen ganz fein hat er das zum Thema gemacht.
Genau.
Dann hast du, glaube ich, dort noch eine Geschichte mir mal erzählt, mit dem Lockenkopf. Hat es auch noch etwas an sich?
Das stimmt. Im Atelier ist der Älpler entstanden. Und der Lockenkopf und der Zopf, das waren Styroporkugeln, halbiert, die da aufgetragen worden sind, um es lockig zu machen. Unsere Töchter haben da noch mitgeschafft, Mire und Rebecca. Und morgen haben sie ausprobiert, also mein Mann, ob das geht mit dem Polyester, wenn man einfach die erste Lage Polyester drüber tut. Und am Abend hat eine Frau gelockt. Das ist wunderbar, es hebt alles, steht alles noch da. Am Morgen, wo wir verwacht sind, sind all die Styroporkugeln zusammengeschmort gewesen. Die ganze Arbeit noch mal von vorne angefangen und natürlich die Trennschicht hat es gebraucht. Und zwar 2-3 Mal.
Also der Polyester hat den Styropor aufgefressen, oder?
Ja, genau.
Mhm.
Wir sind erst nicht sicher gewesen und dachten, ja, Probe halbe.
Und zuerst hat es so gut ausgesehen.
Ja, genau. Das sind Erfahrungen.
Aber es zeigt auch ein bisschen, Arbeiten. Wie Bruno geschafft hat. Er hat nicht, es hat nicht einfach einen Weg gegeben oder man hat das nicht können mit Buch lesen, so macht man das, wenn man will, mit Polyester arbeiten. Er hat viel müssen selber ausprobieren und ist zwischen deinen, ja, hat er wieder müssen von vorne anfangen.
Stimmt.
Gut, jetzt haben wir ein bisschen Musik gemacht und gehen weiter und dann kommen Stühle im Wald.
Gesichtsstühle.
Ja.
Ja, die sind auch in der Anfangszeit entstanden. Anfangszeit vom Park gestalten. Sonnenstühle, also mit Stühle mit Sonnengesichten als Lehne. Unten sitzt man. Und, also unten sitzt man, ist klar. Mond, Panstuhl, über den griechischen Hirtengott. Oder der hitzigen, hässigen hat es auch dabei. Also wenn man wütig ist, kann man dort her sitzen. Es ist so gedacht als Sitzungszimmer im Wald. Und da hat er auch sich die bequemste Art, nicht auch, aber er hat sich die einfachste Art gesucht, dass denn für die Stühle wäre schwierig gewesen,
Die Armierung
zu machen.
Ja.
Und er hat schlicht und einfach Gartenstühle genommen von früher, die grünen Klappstühle. Und das ist wunderbar, das hebt heute noch.
Also das ist jetzt die Armierung von diesen Stühlen, die sind aus Beton? Oder aus...
Die Armierung ist Eisen.
Nein, aber die Stühle selber, da hat er das wie drüber
so gemacht. So ist es, genau.
Und das heisst auch, eigentlich ist die Idee, dass wenn ich richtig gut drauf bin, ich auf den Sonnenstuhl sitze, wenn ich hässig bin, auf den Hitzigstuhl.
Genau.
Und dass man dann vielleicht die Schlecht oder Energie kann in den Stuhl zurückgeben oder vom Sonnenstuhl die gute Energie.
Oder die anderen gerade Bescheid wissen.
Genau, das wär ja auch noch gut manchmal, wenn man das schon wüsste. Es hat auch noch so Tüme dort oben.
Fingerleuen, ja. Hat der Bruno Fingerleuen gesagt. Genau, das sind so die Wegweiser. Ist noch andenkt, vielleicht entstehen sie mal, transparent zu machen. Ja, wäre halt wieder Kunststoff als Beleuchtung. Zwar richtig Spreitenbach, vom schönen Wetterpavillon aus und richtig Dietike. Wir sind ja, also der Park liegt auf Spreitenbacher Boden. Das Bächli vorne ist Kantonsgrenze. Und die Fingerleuen würden in beide Richtungen zeigen.
Ja.
Aargau und Zürich.
Genau. Und wären aber sehr freundlich miteinander.
So ist es.
Dann kommen die Negativformen, die wir schon mal darüber geredet haben. Da sieht man ein bisschen, was Innenleben oder wie so eine Skulptur entsteht.
Nicht wie die Skulptur entsteht, sondern wenn das Positiv entstanden ist. Wenn ich zum Beispiel wie der Vinzi schon dort habe.
Der Vinzi sind die Laufhunde.
Ja, dann kann ich eine Trennschicht machen und mit Kunststoff, also wir haben mit Kunststoff, heute gibt es auch andere Materialien, handlaminiert mit Glasfasern, dann die Negativformen gemacht.
Also du hast ein Original und dann machst du die Formen rundherum?
Weil Polyester ist ja flüssig, es ist wie Araldit. Und man hat dann einfach noch die Glasfasern zur Verstärkung.
Und dann kannst du weitere solche Figuren reingüssen?
In die, genau.
Das ist also zum Kopien machen?
So ist es.
Oder Repliken, sagt man wahrscheinlich.
Ja,
genau. Und jetzt kommen wir zu einer wieder grossen Skulptur, Stier und Kuh.
Ich komme noch kurz auf die Repliken, weil es gibt auch heute noch zum Teil Bestellungen, dass einfach wieder ein Kakadu oder ein Vinzi oder so wünscht. Und das kann man immer noch herstellen. Mhm. Also es ist immer noch Brunos Handschrift, es ist seine modellierte Figur, die abgeformt worden ist.
Also es hat immer noch es ist immer noch das Original.
Genau.
Ja.
Ja. Bei der nächsten Skulptur, grosse, das ist Stier und Kuh, so symbolisch auch, beide männlich-weiblich, tragen die Glaskuppeln zu gleichen Teilen. Das ist eine Figur, die entstanden ist mit einer ganzen Arbeitsgruppe, kann man sagen, mit Architekturstudenten aus Stuttgart, die haben den ganzen Semester mitgeschafft. Eben auch Lehmgraben, bereit, zubereitet, Fundament gemacht, Schalungen gemacht. Und sie ist zweigeschossig eigentlich. Unten ist es für Küche und Dusche vorgesehen. Und oben in der Glaskuppel, dort hat es eine Schmine. Es hat auch Strom drin. Also man hat dort können ab und zu im kleinen Rahmen feiern. Oder Weihnachten haben wir ab und zu dort oben gefeiert. Das war grossartig durch die vielen kleinen Scheiben, was hat. Und die Kerzenlichter sich x-fach dann spiegeln.
Ja, das kann man vorstellen.
Heute ist es Museum von Bruno. Es ist, seine Urne steht an dem Ort, wo er vielfach gesessen ist am Wochenende, wenn die vielen Besucher gekommen sind. Damit er hat können in Ruhe zeichnen, lesen, überlegen, was auch immer.
Das war ein bisschen sein Zufluchtsort, wo er seine Ruhe gefunden hat.
So ist es.
Ja. Und du denkst, das wäre in seinem Sinn, dass er seine Urne jetzt dort ist?
Er hat es sich gewünscht. Ja. Er hätte sich sonst nicht
nicht kremieren lassen.
Ja.
Aber das hat er sich gewünscht, dass er dort
genau.
oben...
Genau. Sonst wäre er noch so nach altem christlichen Brauch, oder man ja. tut sich nicht kremieren
lassen. Ja, genau. Aber das hat ihn dann so... Es ist schön, dass er auch dort, wo er früher Ruhe gesucht hat, jetzt seine Ruhe sicher gefunden hat.
Das ist gut gesagt.
Ja, ja, gehen wir weiter. Jetzt kommen wir, glaube ich, zum Stier, zum Uri-Stier.
Der auch für die Weltausstellung an und für sich angedacht war. Und ich habe Bruno mal gehört sagen, das sei ein Selbstporträt, wobei es da viel Fantasie brauchte. Aber der Uri-Stier hat rechte Eckzähne und Hörner. Also beides. Bruno hat Zähne gebraucht, um durchbeissen und Hörner, um durchstieren. Weil es hat viel Durchsetzungskraft gebraucht, damit der Park stehen geblieben ist, damit Skulpturen stehen geblieben sind und damit es überhaupt entstehen hat können.
Das ist das eine, genau. Aber das Stehenbleiben war ja mal in Frage gestellt. Ich hatte mal eine Abrissverfügung.
Für den ersten Teil vom Turm. Ja. Genau.
Wie ist denn das? Erzähl mal, wie ist denn das gewesen? Also von wem ist denn die Abrissverfügung gekommen? Also das Problem war, dass es keine Baubewilligung gegeben hat.
Baubewilligung hat es nur fürs Atelier gegeben und der Bruno hat dann den Turm.
Also der Turm ist das Haus.
Dran gesetzt. Ja. Genau. Weitergebaut, einen Turm gestaltet.
Mhm.
Und so ein bisschen, wie es Künstler vielleicht auch andere hätten, so im Sinn von, oh, ich mache denen doch etwas Tolles. Also, sie hätten doch Freude haben. Und ja, da ist dann vom Kanton das Hallo, das geht nicht.
Das war auch der Kanton Aargau.
Ja. Mhm. Und es hat eine Abrissverfügung gegeben. Der Bruno ist mit dem, wo er den Brief in der Hand hatte, gerade an der PKW-Li, der seine, zu dieser Zeit beim Fernsehen war, als Kulturredaktor, und hat gesagt, hallo, schau mal, was ich jetzt da habe. Und die haben vorher einen Filmdreh gehabt, die Equipe vom Fernsehen. Noch nicht ausgestrahlt, das hat der PKW-Li jetzt bringe ich den Film.
Also über euren Park.
Genau, über Brunos Arbeit. Und hat dann am Schluss von dem Film den Zusatz gemacht, Schweizer gehen nach Barcelona, um Antonio Gaudi zu bewundern. Wenn in der Schweiz ein Künstler sein Werk erstellen will, das speziell ist, dann werden ihm alle Steine im Weg gelegt. Und das hat eingeschlagen. Also er hat es anders formuliert.
Ja, ja,
treffender. Und ja. Das hat eingeschlagen. Ich weiß.
Und dann hat es aber, also denen war ernst mit dem Abriss? Hm?
Das war ernst. Es hat eine Verhandlung gegeben, Abriss, Augenscheinverhandlung. Und wir haben gedacht, da kommen 4-5 Personen. Es sind 12 Herren, der Staatsanwalt dabei. Und zum Glück hat der Bruno, weil er gesagt hat, der Staatsanwalt, wenn der kommt, dann brauche ich von meiner Seite auch eine kompetente Person. Mhm. Und hat Heini Wittmer angefragt, Kunsthaus Aarau, das war seinerzeit Direktor, der dann gekommen ist. Und der war noch sehr jung, der Dr. Konrad, Anwalt, der dann all die 20 Jahre lang die Geschichte weitergezogen hat, bis dann eine Bewilligung für den Teil, eine neue Zone gegründet worden ist.
Also das heisst, es ist eine 20 Jahre dauernde Geschichte gewesen, wo eigentlich dort mit dieser Abrissverfügung angefangen hat.
So ist es. So ist es.
Magst du dich erinnern, wie das war, ihr mit diesen 12 Männern, die mit dieser Verfügung gewedelt haben?
Ja, wir haben am Anfang gerade gemerkt, irgendwo, dass zwischen dem Staatsanwalt und unserem Anwalt, da ist es nicht gut gelaufen. Die haben rote Köpfe bekommen und keine Ahnung hatte, warum. Später haben wir erfahren, die hatten früher eine etwas grössere Auseinandersetzung.
Gar nicht wegen euch?
Nein. Und dann sagte Bruno, meine Herren, darf ich auch etwas sagen? Stellen Sie sich doch vor, ab morgen ist ein Künstler derjenige, der über die Armee befiehlt. Was Sie jetzt machen wollen, ist umgekehrt genau das Gleiche. Beamte wollen über Kunst befinden, urteilen.
Hat das Eindruck gemacht?
Das hat sehr Eindruck gemacht. Und auch, dass Heini Wittmer dann irgendwann im späteren Teil gesagt hat, meine Herren, ich habe ein Pflichtenheft. Das heisst, ich muss Kunst verteidigen. Ich muss für die Kunst einstehen. Und wenn Sie da würden abreissen, dann werde ich alles in Bewegung setzen, was mir möglich ist. Und es sind dann tatsächlich auch Architekten informiert worden. Die sind vor dem Tor, haben die wach gehalten. Tagelang, wo man noch so ein bisschen Angst hatte, es könnte doch etwas plötzlich.
Also ein Sitzstreik oder so.
Genau, etwas. Es könnte doch plötzlich so heimlich abgerissen werden, so eine Schnellaktion. Ja, es war toll gewesen, so viel Solidarität, wie der Bruno dort erfahren hat.
Aber es hat Nerven gebraucht, nehme ich an, wenn das nachher 20 Jahre gegangen ist, verhandelt worden ist. Und ihr hat er dann weitergebaut in dieser Zeit?
Nein, es hat einen Baustopp gegeben, klar, und Überwachung und ja. Aber es hat immer wieder gute Inputs gegeben, Menschen, die dahinter gestanden sind. Zum Beispiel ist dann ein Mexikaner zufällig gekommen, wo sein Sohn bei der Schwiegermutter gewohnt hat, als Pilot, hat eine kürzere Zeit dort gewohnt, hat davon erfahren, kommt zu uns Besuch, sagt zum Bruno, ich gebe Ihnen Behaltsschlag, Land, Hügel können Sie wählen, Sie können auch ein Stück Land mit einem Bach, das habe ich auch noch drauf. Es habe keine Vorschriften fürs Bauen. Seine einzige Bedingung sei, er soll möglichst gleich anfangen, denn er sei 80 und er will etwas erleben davon, sehen davon.
Also der hätte wählen, dass der Park auf Mexiko...
Bruno dort anfängt zu bauen. Wenn er da müsste abreißen.
Dann wäre jetzt der Park in Mexiko.
Das gibt einem schon Kraft.
Ja.
Handkehrum hat der Bruno gesagt, in Mexiko wird so viel Fantastisches aufgebaut.
Ja. Also dort hat er Konkurrenz aus älterer Zeit.
Genau. Nötiger ist es da.
Nötiger ist es da, ja, das stimmt. Aber eben, 20 Jahre ist es gegangen und dann ist aber ein einmaliger Kompromiss, hat es eigentlich gegeben. Das gibt es wahrscheinlich in der ganzen Schweiz sonst nicht. Also das ist jetzt eine Spezialzone dort oben, die heisst Wirebenpark. Aber das ist eine Zone, die man auch Bruno-Weber-Zone nennen könnte. Also da ist eine Spezialzone für einen Künstler eingerichtet worden. Und das ist sicher eine grosse Erleichterung gewesen, dass ihr wieder habt, dass sie sozusagen auf rechtlichem Boden gestanden sind.
So ist es. Das ist wirklich... es gibt einem auch Kraft, die Anerkennung. Das ist dann einstimmig bei der Gemeindeversammlung.
Es ist eine Gemeindeversammlung, sie genau. Stimmt, ja.
Ja, das tut gut.
Ja, und kein böse Wort mehr, gar nichts.
So ist es.
Ja.
Das ist das,
und sehr gut besucht, muss man auch sagen. Es war ja die Spreitenbach gewesen.
Stimmt, stimmt. Weil in der frühen Zeit da hat es natürlich vielfach negative Schlagzeilen gegeben. Ich habe dann auch Bruno gesagt, du, in 20 Jahren werden die Leute kommen und Freude haben. Mhm. Und so in etwa hat es genau.
Es funktioniert.
Drauf. Früher sogar.
Und jetzt haben wir rechter Hand einen geflügelten Stier, wo wir vorbeikommen.
Ja, das ist, der Bruno hat einen Zeus gesagt. Es ist eine Skulptur, die entstanden ist, weil der Bruno angefragt worden ist. Das heisst, für ein Interview für die ganze Familie vom Schweizer Fernsehen. Und Bruno hat gesagt, ihr müsst keine Stühle parat stellen, ich bringe den Bank selber mit. Hat 3 Monate ausbedungen. Schon mal gesagt, genau. Und in dieser Zeit ist dann der Stier entstanden. Und auch gerade in Kunststoff abgeformt, weil Beton, das wäre schwer gewesen für den Studioboden.
Also er hat dann den Stier mit ins Studio gebracht?
Der ist ins Studio gefahren worden. Allerdings, dort die Aufnahme. Und der Bruno, Rebecca und Mireille und ich sind dann nicht drauf gesessen fürs Interview.
Die Aufnahme müsste man eigentlich noch sehen können. Das ist ja wirklich sehr lustig. Und wo ist denn der Moderator oder die Moderatorin?
Das war Heidi Abel.
Ja, genau. Und sie ist unten
gestanden und hat uns müssen,
weil er ist doch also dann relativ gross, der Stier. Also ihr habt bequem Platz gehabt. Und das ist griechische Mythologie, das immer wie, man tut ja manchmal den Bruno so ein bisschen mehr in die orientalische Kultur einordnen. Da sind wir jetzt in Griechenland. Hat er eine Beziehung gehabt zu der griechischen Mythologie? Der Zeus ist ja der geflügelte Stier.
Wir haben viel gelesen über die griechische oder die Mythologie. Haben wir uns damit auseinandergesetzt. Das heisst, unter anderem, es hat auch Geschichtsbücher gegeben und was auch immer gerade im Moment aktuell war. Wir haben einfach am Abend, das war so ein Ritus gewesen, fast eine halbe Stunde, und das stimmt nämlich, wenn man eine halbe Stunde liest, kommt man noch zu einigem. Vor dem Einschlafen, entweder der Bruno hat mir vorgelesen oder ich ihm. Und da kann man Bücher durchlesen mit dieser Zeit.
Und da haben sie zum Teil die griechischen Sagen gelesen.
Genau.
Und durch das ist dann auch die Idee wahrscheinlich bei ihm entstanden. 3 Monate in dem Fall an dem
geschafft. Auf was sitzt man gut, oder? Kamel hat zwar auch 3 Rücken.
Die sind später dann auch gekommen, Kamel, aber damals war es der Stier.
Genau.
Und jetzt kommen wir zum letzten grossen Werk. 1995 fertiggestellt worden. Und das Grösste im ganzen Park, die Flügelhunde? Oder der Flügel? Nein, es sind eigentlich zwei. Es sind zwei.
Die Flügelhunde, ja.
Also riesig, gewaltig, 103 Meter lang.
Ja.
Und in der Mitte der Wassergarten.
Mhm. Und er ist begehbar. Auch die Flügelhunde sind begehbar.
Und bist du sicher, Grenzen, dass die immer
heben? Die sind mit Ingenieurberechnungen. Und ja, auch das hat man für die Gemeinde natürlich gebraucht.
Mhm.
Beim Kopf, wo es dann kein Bein gibt, quasi keine Säule, da ist dann der Ingenieur, Sepp Merz hat seinerzeit das gemacht, gekommen am Morgen und sagt, ich habe fast nicht geschlafen, mehr ist er drin. So ist der ganz gut gesichert.
Ja, also da kann man problemlos als Zweite oder als Dritte draufstehen.
So ist es.
Und das ist jetzt wie so ein bisschen das auffälligste Werk hier oben. Wenn man dort oben durchläuft, sieht man auch über den ganzen Park. Man ist recht hoch und sieht auf den Wassergarten runter, wo wirklich Wasser drin ist. Und eine Spinne.
Genau. Eine Wasserspinne.
Eine Wasserspinne, das gibt es sicher auch. Also in Bruno seiner Welt wie? Sicher.
Sogar jetzt? Lebige.
Lebige.
Mhm.
Also hat es drin?
Ja, auf dem Wasser. Es gibt Wasserspinnen.
Also es sind nicht einfach nur die normalen, die rumlaufen.
Also ich
sage denen das Spinnen? So. Das sind, ja, das könnten sogar Spinnen sein.
Ich sage denen so.
Ja, ja. Also auf jeden Fall, der Wasserpark ist, der Wassergarten ist einer von drei Gärten, die er sich vorgestellt hat?
Das ist so. Der Waldgarten, das ist der erste, der entstanden ist. Der Wassergarten, das ist das letzte Werk. Ja, zuallererst schon Haus und Hof mit den beleuchtenden Säulen. Säulen, die Beleuchtung haben. Das dritte Werk war der Liebesgarten. Der ist auf dem Papier geblieben.
Wo wäre denn der gekommen?
Im Wald, mit dem Pfauenpavillon. Wir haben ja auch die Stiftung gegründet. Zum einen, damit die Töchter mal nicht den Unterhalt tragen müssen. Das kann man fast nicht, privat.
Mhm.
Aber auch das grosse Gönnen. Es hat gehofft, dass grosse Gönnen kommen. Sodass die Raupen entstanden wären. Das heisst, drei Raupen, die als Haus der Wandlung
Das wäre unmittelbar beim Wassergarten.
Auf dem Sockelgeschoss. Ja. Und zwar wäre das dann Grundriss ist ein Sommervogel von diesen drei Raupen.
Ja.
Das wäre faszinierend gewesen. Eben keine Ecke, alles gerundet für Theater, für Konzerte, für Ausstellungen. Das hat leider nicht mehr können sein.
Ja. Und der Liebesgarten, der wäre mit einem Pfauenpavillon gewesen?
Im Wald, auch wieder mit Wasser. Und speziell so Hände, die würden darunter Sitzgelegenheit sein, gefaltete Hände.
Wo einen beschützt.
Das ist ganz eigenartig.
Ja. Und du hast ja auch gesagt, dass der Bruno zwar Zeichnungen gemacht hat, aber die immer auch wieder verändert hat, wenn es um den Prozess gegangen ist. Das heisst, wenn wir jetzt die umsetzen, wie sie jetzt da stehen, könnte das auch gar nicht mehr in Brunos im Sinn sein.
Das ist so. Und vor allem auch beim Arbeiten, das war wirklich ein Progress, ist manchmal auch etwas dann verändert worden. Nicht nur auf dem Papier.
Ja. Also das könnte dann wie so ein bisschen... Jeder kann mitmachen werden, wenn jetzt plötzlich Sachen aufgrund von diesen ersten Zeichnungen umgesetzt würden. Da kommen ganz fremde Ideen rein.
So ist es. Und man kann die Handschrift
nicht kopieren.
Ja. Das geht nicht.
Jetzt steigen wir oben runter und stehen wieder vor eurem Haus. Wollen wir schon reingehen oder schaust du noch schnell darauf? Dort hat es nämlich noch mal ein Tor. Das Drachentor.
Das wäre noch gut. Und zwar die zwei Figuren auch vorher. Chunawusha.
Chunawusha.
Die
kleine Pekinesen. Die Pekinesen.
Ja, genau. Das ist noch wichtig, weil... Ah, und dann kommt aber noch die Brunnenfigur.
Ja.
Zuallererst.
Genau.
Die Quellgöttin.
Ja, dann gehen wir von unten nach oben. Zuerst kommt die Quellgöttin, die so indisch aussieht.
Was für den Bruno die indische Skulptur quasi so als Verehrung von der indischen Kunst.
Ist er dann einmal in Indien gewesen? Nie?
Nein, zum Glück nicht. Sonst würde jeder sagen, er ist noch indisch. Wir haben nur der Fabio gehabt, der immer ab und zu von Indien erzählt
hat. Ja. Und während er dort in den 60er Jahren, Ende 60er Jahre, ist ja in Indien ziemlich abgegangen, so mit Hippie und so. Wäre das nicht ein bisschen eure Welt gewesen?
Hippie, das war nicht ganz Brunos Welt gewesen, weil er zu, ich würde sagen, ganz ernsthaft an seinen Plänen und Projekten geschafft hat. Da kannst du nicht Hippie sein zwischen deinen. Bruno wäre gerne nach Indien, weil er die Kunst wirklich geschätzt hat, wie auch andere mexikanische Kunst, afrikanische. Man schöpft auch vielleicht, er hat auch geschöpft aus diesen Kulturen, aber immer wieder umgesetzt zum eigenen. Es ist wie Picasso, wo man auch seine letzten Porträts ohne die afrikanische Maske
gar nicht
vorstellen sind. Ja. Genau.
Ja.
Das braucht man manchmal.
Also das ist eine Umsetzung von den Sachen, die er gesehen hat in Büchern, oder wo hat er dann die Kulturen erlebt?
Man hat bei uns, nebst Büchern, sehr belesen gewesen, würde ich jetzt sagen.
Ja.
Man hat nur meinen Globus müssen gehen. Wir sind zum Beispiel immer vor der Weihnacht gegangen. Die haben ja wunderbare Kunstwerke, ob jetzt aus Indien, aus Mexiko, ganz tolle Sachen, auch so Sarg mit dem Tod, der daraus rausschaut und so weiter.
Im Globus?
Ausgestellt. Das ist, im Globus haben sie immer von verschiedenen Ländern.
Also in den Schaufenstern?
Vor der Weihnacht hat es eine spezielle Ausstellung gegeben. Und das mit Mexiko, nein, das war der Glatt.
Ja.
Ganz irre tolle Sachen. Also das war auch vieles verkauft schon bei dem Vernissage, bei der Eröffnung.
Ah.
Nein, man hat da auch Schattenskulpturen, hat der Bruno da auf dem Markt durch jemanden bekommen.
Ja. Also er hat dann so sich auch diese Kulturen irgendwie hat die studieren können und hat die umgesetzt. Und die Pekinesen, wo, wenn wir jetzt die Stege darauf gehen, die beiden Hündchen links und rechts, das sind jetzt chinesische Skulpturen.
Nein, das hätte zuerst die Dinosaurier gegeben. Das ist die Skulptur, die dreimal den Kopf gewechselt hat. Und der Bruno hat nicht einfach nur, wenn ich das so darf, korrigieren, umgesetzt, die anderen, sondern manchmal eben, es war ein Input gewesen, die eigenen Tiere. Oder eben ein Auftritt nehmen und man will die richtige Sitzgelegenheit. Also es hat auch so die Inspirationen gegeben und überhaupt die Gestaltung vom ganzen Park. Die mit den drei verschiedenen Köpfen, das war das erste gewesen, was er ausprobiert hat, positiv, negativ. Und nachher ist kein Dinosaurier geworden, der ist geköpft worden, hat es einen Giraffe gegeben daraus. Der hat aber für ihn dann nicht gestimmt, zum Drachentor hinten dran. Proportionen haben nicht gestimmt. Und dann sind unsere Pekinesen gestorben.
Also
vielmehr die Hunde von unseren Töchtern.
Ja.
Die haben zwei junge Pekinesen bekommen und wo die dann gestorben sind, dann hat der Bruno das Denkmal für die beiden Mädchen gemacht von diesen Hunden, was sie
also
hatten.
Das ist nicht eine chinesische Skulptur, sondern das ist eigentlich ein
richtig chinesischer Hund.
Ja,
genau.
Einfach ein bisschen grösser.
So ist
ich hoffe, sie sind nicht ganz so gross gewesen.
Nein.
Ja, und dann ist dahinter das Drachentor.
Ja. Drachen, das tut man auch vielfach so im ersten Moment. Ah, Chinesisch, östlich. Und Bruno, für den Bruno ist das genauso ein westliches Tier, ein westliches Tier gewesen, das heisst Fabelfigur. Mhm. Aber nicht nur, sondern man hat ja auch den Drachen getötet,
der heilige Georg.
Georg, genau. Und der Erzengel Gabriel, glaube ich.
Der Michael, noch. Ja. Michael. Genau.
Das ja. Sind Drachentöter, ja. Und in den Sagen kommen es sehr oft vor, auch in unserer Kultur.
Ja, 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 ja. Und in den Märchen und überall. Genau.
Ja, Prinzessin muss doch gerettet werden, ja, vom, genau, Drachen.
Genau. Mhm. Und jetzt kehren wir uns um und gehen in das Haus oder sehen das Haus, wo du immer noch drin wohnst. Ist das bequem, um dort drin zu wohnen?
Es ist nicht anders, als in einem anderen Haus zu wohnen, außer dass es einige Stegen hat. Das gibt es aber auch bei anderen Häusern, dass man, wenn man älter wird und nicht so gut könnte laufen, Veränderungen muss machen. Mhm. Nein, es ist Bodenheizung, Zentralheizung, es ist so gut ausgestattet, wie wenn man in einem anderen Haus ist.
Aber es sieht nicht ganz die aus Räume wie ein anderes Haus.
Genau. Die Räume sind natürlich anders gestaltet. Es gibt ein Waldzimmer mit Tierskulpturen als Säulen, die dann auch tragende Funktion haben. Mhm. Mit dem Fischtisch, wo man das Feuer auf dem Tisch kann machen und grillieren. Mit dem Geschirrschrank, wo halb Tier, halb Mensch Skulptur ist. Also eine fantastische Skulptur. Und man kann die Türen, würde man dem Türen sagen, ja, für den oberen Teil und untere öffnen, wo die Gläser und Geschirr drin ist. Die sehr schwer sind, die Türen, aber, und ich könnte es keinen Millimeter bewegen, aber dank Kugellager kann man sie ganz ring öffnen. Also ja. Fürs Praktische ist auch immer wieder geschaut worden.
Ja.
Oder Schlafzimmer mit Papageno und Papagena. Bruno hat in der Phase, wo er gemalt hat, die ersten 15 Jahre etwa, viel klassische Musik gehört. Beethoven, Vivaldi, hat man dort noch nicht so viel gekannt. Mhm. Mozart. Ja, und vom Mozart hat er quasi Papageno und Papagena gewidmet als, ja, wie sagt man dem, Umrahmung vor dem Bett. Das Bett, das aus Blattmotiv besteht, also auch außenrum umrandet ist mit Betonblätter, innen aber Holz ausgestattet ist. Und es hat unzählige Blätter in dem Schlafraum, wo in der Wand eine Sonne ist zum Badzimmer mit Tiffany-Glas. Und das ist richtig Osten, also im Frühling, scheint dann die Sonne direkt aufs Bett und spiegelt sich noch im Fenster vis-à-vis.
Ja, also ist ja so eine sehr romantische Ader, die der Bruno auch hatte.
Das stimmt. Das stimmt.
Und mich dunkt der Papageno so als Lausbub in der Zauberflöte passt eigentlich, auch als Schelm passt sehr gut. Und Papageno ist eigentlich, auch wenn der Liebesgarten fehlt, schon auch eine Liebeserklärung an dich. Hm?
Danke, das ist jetzt sehr schön gesagt. Ja, der Schelm, wenn du das sagst, in der Malerei ist der Till Eulenspiegel. Mhm. Hat auch sehr oft dargestellt und sich als Till Eulenspiegel.
Hat er sich auch als, ja, genau.
Der Narr
darf wo aber den Leuten Spiegel vorhebt.
Genau.
Das sind so ein bisschen Sinnesfiguren.
Mhm. Oder auch Sozialkritiker war, der reiche, gitzige Leute, hat er den bösen Streich gespielt.
Ja, ja, es passt gar nicht so schlecht. Jetzt haben wir ganz lang über den Bruno geredet. Und du bist immer eigentlich als seine Frau und später wirst du auch heute noch eigentlich als seine Frau angesprochen, als seine Witwe. Ist das für dich manchmal nicht auch ein bisschen seltsam, dass du wie immer nur als Teil von ihm wahrgenommen wirst?
Nein, da schaue ich zum Beispiel bei Begegnungen das erste Mal mit anderen Personen. Ich sage dann nicht, ich bin eine Frau von, oder ich habe eine Ausbildung gemacht. Als Bewegungstherapeutin wollte ich mal ein bisschen die Richtung auch etwas erfahren über mich und über den Mensch. Die haben lange nicht gewusst, dass ich die Frau von Bruno, Frau von bin. Mhm. Und es war ja auch eine Verantwortung mittragen gewesen. Und ja, von dem her nicht herabwürdigend, so habe ich das empfunden. Und jetzt so oder so, es ist ja die kritische Phase, wenn ein Künstler oder Künstlerin stirbt, bis das Werk wirklich anerkannt wird oder genügend anerkannt wird. Das ist eine schwierige Zeit, wo es vergessen gehen kann, wo es zerbröckeln kann, wo es gefährdet ist. Und ja, das ist, ich sehe auch beim Antonio Gaudi, dass das 20 Jahre gegangen ist, bis der Park Güell unter Schutz gestellt worden ist.
Mhm. Und das ist so wie für dich ein Zeichen, dass du musst durchheben?
So etwas, ich will einstehen fürs Werk.
Ja. Und das ist eine Aufgabe, die dich auch erfüllt, dich als Person auch.
So ist es. Und ich bin Mutter und Grossmutter und es ist etwas so Schönes auch, Grossmutter zu sein. Das sind, mir kommt es vor, Enkel sind immer wieder, wie soll ich jetzt dem sagen, ja, die bringen Leben rein. Sie sind wirklich, man hat eine gute, andere Beziehung. Also der Kind, das ist jetzt blöd vielleicht für die einen zu hören, aber es hat sogar in einem Radiointerview der ehemalige Direktor vom Musée Bizar als Mann gesagt, ich habe ganz eine andere Beziehung zu den Enkeln als zu meinen Kindern. Ich bin viel empathischer. Und eine Frau hat dann gesagt, also wenn ich meinen Vater sehe unter dem Tisch mit dem Enkel durchkriechen und machen, das hätte mit uns nie gemacht.
Es ist, man ist vielleicht entspannter, der Enkel
und gegenüber. Es ist ein Jungbrunnen, das ja, Wort habe ich gesucht.
Das, genau, es ist ein Jungbrunnen und das würde auch noch gut passen, dort oben ein Jungbrunnen. das sind ja alles auch so Themen, die der Bruno daraus geschöpft hat. Und Stimmt. Wir wünschen, also ich wünsche von Herzen, dass das dort oben auf guten Weg kommt, dass du dorthin kommst, wo du auch willst, nämlich, dass der Park unter Schutz gestellt wird und du durch das auch neu durch das gesichert hast. Ich glaube, um das geht es dir. Alles so. Gute, Marianna.
Ich danke dir, Helen. Danke.
Idee und Konzeption Irene Brioski, Fachberatung Integration Sandra Radzic, Webdesign und Distribution Mona Sorbonne.